Hallo, dann begrüße ich euch herzlich zur 9. Folge mittlerweile von RW-Pod. Wir sind wieder alle drei hier, Dimi, Markus und ich.
Moin.
Moin.
Wir werden heute wieder zwei Themen irgendwie behandeln. Einmal wird Markus, der als einziger von uns dreien in Göttingen bei der DVRW-Tagung war, kurz seine Eindrücke berichten und wir werden vielleicht noch ein bisschen nachfragen, was denn da so los war und was man in Göttingen irgendwie so zu Empirie und Theorie und auch darüber hinaus irgendwie verhandelt hat. Und vorher wird Dimi einmal uns kurz Christoph Luxenberg vorstellen.
Jo.
Und was er so vielleicht für relevante oder wie auch immer geartete Ansätze für die Forschung, aber auch vor allem für die mediale Öffentlichkeit gebracht hat.
Mhm.
Jetzt aber damit einfach mal anfangen.
Kann ich machen.
Super.
In Ordnung. Also wie Stefan schon gesagt hat, ich spreche kurz über Christoph Luxenberg. Dem einen oder anderen von euch könnte er ja wieder in Erinnerung kommen oder ist vielleicht in einem oder anderem Islam-Seminar zitiert worden oder man hat vielleicht einen Text von ihm gelesen. Anfang 2000 brachte Christoph Luxenberg, übrigens ein Pseudonym, man weiß nicht, wer dahinter steckt, welcher Koranforscher dahinter steckt, brachte Christoph Luxenberg eine Abhandlung, ein Buch heraus, das heißt die syro-aramäische Lesart des Koran, ein Beitrag zur Entschlüsselung der Koransprache. Also wie der Titel schon suggeriert, es geht um den Koran, es geht darum, wie der Koran ausgelegt wird aktuell, wie er missverstanden worden ist im Laufe der Zeit, ne, im Zuge der ganzen Tradierung des Koran. Das Buch wurde in einigen Feuilletons diskutiert, von bürgerlichen Wochenzeitungen, ich glaube die NZZ und die FAZ oder die Zeit, ich weiß nicht mehr genau. Das war also im damaligen Diskurs, vor allen Dingen im Hinblick auf die Kopftuchdebatte, war das halt ein größerer Beitrag in dieser ganzen Islam/Kopftuchdebatte, weil Christoph Luxenberg eben eine ganz andere Auslegung präsentiert. Wie denn letztendlich das Kopftuch zu verstehen sei. Also wie quasi der Ursprungstext des Koran das Kopftuch darstellt. Und um nochmal halt aufs Buch jetzt konkret zu sprechen zu kommen, er sagt darin, dass der Koran eben im Laufe der Zeit, dass die Sprache des Koran, also das Arabische, sich so gewandelt hat, dass die ursprünglichen Bedeutungen beziehungsweise die ursprüngliche Vielfalt beziehungsweise Interpretationsvielfalt von Begriffen heruntergekürzt wurde auf bestimmte Bedeutungen. Er sagt, dass die, ich sag mal, Ursprache syro-aramäisch sei und dass der Sprache, ist ein bisschen kompliziert, bestimmte Zeichen fehlten, die bestimmte Bedeutungen herausstellen. Das sind sogenannte diakritische Zeichen, die gibt es in verschiedenen Sprachen. In aktuell lebenden Sprachen, aber auch in toten Sprachen. Das sind Zeichen, wie zum Beispiel Punkte, Tilden, akut, gravis, Akzente in jeglicher Form, die einfach, eine bestimmte Bedeutung eines Wortes akzentuieren, um Missverständnissen vorzubeugen.
Aber auch eine Aussprache herausstellen auch.
Ne? Sicherlich, genau, ja. Sicherlich. Luxemburg sagt, dass in den in der in der frühen Form des Arabisch, die, es gab dann nur Konsonantkonstruktionen, also verschriftlicht gab es nur Konsonantkonstruktionen, ohne diakritische Zeichen und ohne Vokaleinschübe. Mhm. Das hatte zur Folge, dass verschiedene Aussprachen dieser Konsonantkonstruktion möglich waren und somit verschiedene Bedeutungen einfach von bestimmten Begriffen, bestimmten schriftlichen Begriffen herausgestellt werden könnten. Und ich denke, also wie ich schon am Anfang gesagt habe, ganz prominent und sofort im ganz prominent war dann einfach die Debatte ums Kopftuch. Ne? Was steht denn jetzt im Koran darüber? An einer Stelle, da zitiert Luxemburg eine Sure, sagt er zum Beispiel, dass nicht von einem Kopftuch die Rede ist, was sich die Frau um den Kopf binden soll oder tragen soll, sondern dass sich eine, dass sich die Frau den Gürtel um die Lenden schnallen soll. Ne? Also
ja. Lenden anstatt von Kopf.
Genau. Und
Gürtel anstatt von Kopftuch oder
richtig, Tuch. Richtig, genau. Okay. Und das ist halt nur ein Beispiel von ganz vielen, die wohl im Laufe der Zeit missverstanden wurden. Wobei ich explizit sagen muss, missverstanden ist so eine Sache. Also es ist wirklich schwierig. Denn wenn es im Ursprungstext wirklich diese Möglichkeit gab, es auszulegen, kann es auch nicht falsch sein gleich.
Hm.
Es ist halt einfach nur eine von verschiedenen Auslegungsarten. Und ich meine, das würde ich einfach jetzt gleich irgendwie auch in den Raum stellen. Was hat das eigentlich zur Folge genau, dieser Beitrag zur Debatte?
War denn, ja. Ich habe mal eine Zwischenfrage.
Ja, genau.
Ich frage mich bei Christoph Luxemburg, ob er das wirklich als falsch tituliert in seinem Buch.
Mhm.
Ich habe das Buch halt nicht gelesen und ich habe auch irgendwie nie richtig viel davon gehört während meines Studiums.
Ja.
Oder ob er eigentlich nur mit dem Buch darauf hinweisen wollte, okay, dass es ja so viele unterschiedliche Lesarten gibt.
Ja.
Ich meine, er sagt ja auch, es ist die syro-aramäische Lesart.
Ja.
Mhm. Und er verwendet ja offenbar diese Lesart.
Genau.
Und danach scheint das, was allgemein in heutzutage ausgelegt worden ist beim Koran, irgendwie falsch, ganz große Anführungsstriche an das Wort falsch,
genau,
gewesen zu sein.
Genau.
Ich finde es ja sehr wichtig und interessant, dass er darauf hinweist, dass man es anders verstehen kann.
Mhm.
Aber in dem Beispiel, was du gebracht hast, dass es halt von Kopftuch sich zu Gürtel ändert und von Hals oder Kopf zu, was war das?
Lenden.
Das ist ja schon ein ganz schöner Unterschied.
Ja.
Und ich bin nun auch kein arabischer Fachmann, als dass ich das irgendwie beurteilen könnte. Das Wort, ich kenne auch die Stelle jetzt nicht aus dem Kopf. Aber er hat schon auch falsch gesagt, oder hat er das als Korrekturversuch konzipiert, das Buch?
Nee, ich denke nicht. Also ich habe das Buch selbst auszugsweise gelesen und als allererstes, das wäre wissenschaftlich nicht korrekt, denke ich, zu sagen, das ist falsch. Denn wenn er schon im Titel von Lesarten spricht, ja, dann sind alle möglich.
Mhm.
Er benutzt diese textkritische Methode so akribisch, dass letztendlich meiner Meinung nach er nicht irgendwie, ich meine, klar, er kann in einem Fazit schreiben, dass in der rezenten Koraninterpretation viele Deutungsweisen, ja, oder Lesarten eben nicht berücksichtigt werden.
Mhm.
Das kann er machen, aber er kann da nicht schreiben, von wegen zurzeit wird das falsch interpretiert.
Mhm. Okay.
Ja? Ich habe dieses Wort aber auch nicht gefunden in seinen Schriften.
Das Problem, das ich damit habe und auch mit dem Ansatz von Luxemburg ist, dass es erstmal nichts Neues ist. Also wenn wir irgendwie auch religionshistorisch arbeiten und irgendwie antike Texte oder
wie
man gerade Texte irgendwie interpretieren und das im Original versuchen, dann haben wir unsere eigene Lesart, mit der wir damit umgehen. Aber diese Texte wurden oftmals schon vorher übersetzt oder so oder auch irgendwie dann auch nochmal redigiert.
Mhm.
Und dabei können ja auch schon andere Lesarten Einfluss gefunden haben. So nämlich die der jeweiligen, die das redigiert oder auch nur übertragen oder übersetzt haben. Deswegen ist das nichts Neues. Und auch viele andere, auch heilige Texte, religiöse Texte und auch, ja, auch profane Texte, welcher Art auch immer, wurden letztlich ja irgendwann interpretiert, indem sie übersetzt wurden oder auch, ja, transkribiert oder wie auch immer. Ja. Oder überhaupt erst verschriftlicht, ja. Mhm. Deswegen ist das nichts Neues. Und jemand, der sich mit Quellentexten im Allgemeinen beschäftigt und so, der kennt das Problem. Und das sollte auch der wissenschaftlichen Öffentlichkeit, auch die Luxemburg irgendwie, oder zu der er sich selbst zählt als Koranexperte, der ist es auch bekannt. Deswegen weiß ich nicht so recht, wen er damit überhaupt darüber informieren wollte, dass das der Fall sein könnte.
Ganz interessante
Frage. Also deswegen ist die Frage halt, ob er sofort auf das Feuilleton abzielt oder so und das quasi nochmal den vor Augen halten will.
Ja.
Im Zuge einer sowieso, wie auch immer gearteten Islamdebatte, die zu der Zeit auch gerade einfach aktuell war.
Ja.
Oder auch immer noch aktuell ist. Oder ob er das quasi aus seinem wissenschaftlichen Impetus herausgemacht hat, das kann ich mir nämlich nicht vorstellen.
Ja.
Und da will auch noch meine zweite Frage sich gleich anschließen, oder das heißt Frage, aber das müssen wir noch klären. Und zwar, weiß ich bloß, weiß Dimi, aber warum hat er ein Pseudonym gewählt und ist das überhaupt sinnvoll? Kann man nicht auch mit seinem Klarnamen irgendwie, wenn man nämlich Wissenschaftler ist und auch gewisse Reputation und so irgendwie erwartet für seine wissenschaftliche Arbeit, könnte man auch einfach mit seinem Klarnamen agieren? Und einfach sagen, hey, ich habe hier nochmal was rausgefunden. Aber das wirkt einfach nicht so.
Ja.
Das ist so ein bisschen irgendwie Effektheischerei seinerseits.
Du findest also so ein bisschen fragwürdig, dass er das macht.
Ja, auch also zumindest irgendwie, das ist für mich wenig wissenschaftlich, sich selbst irgendwie zu verschleiern, um dann etwas zu sagen, was eigentlich auch der Wissenschaftsöffentlichkeit bekannt ist. Ja, also das halte ich für problematisch.
Völlig, also, ne, du hast ja quasi auch an deine Frage gleich so eine implizite Kritik angehängt, ja.
Natürlich.
Die völlig berechtigt ist und die ich tatsächlich auch teile. Also du hast gesagt quasi, wie kann man als Wissenschaftler letztendlich ein Pseudonym wählen? Ist das wissenschaftlich?
Ja, aber erstmal, warum hat er das gemacht?
Warum hat er das gemacht, genau.
In Deutschland, einem der liberalsten Länder und so weiter, demokratische Öffentlichkeit, bla bla bla. Also das ist ja nun auch, wir sind ja, ne?
Ja, das sei in den Raum gestellt, genau, das ist dann die Frage. Also Anfang 2000, also ich glaube, das war noch vor der Islamkonferenz, richtig?
Ja,
ja. Ja, genau. Was ja übrigens ein großer Schritt im war.
Im innerdeutschen
Diskurs
auf jeden Fall. Und bis heute ist und so, mit allen Höhen und Tiefen, klar.
Definitiv. Das heißt, wenn man, also ich glaube, man müsste sich, ich kann jetzt nicht irgendwie so eine Diskursanalyse des Jahres 2000 in Deutschland machen, aber meiner Meinung nach ist es so ein bisschen ein Trick von Luxemburg gewesen. Ein Pseudonym anzunehmen, um nochmal zu betonen, also er hat mit dem Pseudonym, finde ich, akzentuiert, dass das, worüber er schreibt, ja, ein ganz heißes Eisen ist. Wirklich ganz gefährlich.
Das stimmt.
Dass er ein bisschen sich auf eine Stufe vielleicht so, ich meine, okay, das ist jetzt eine persönliche Interpretation, sich auf eine Stufe mit Salman Rushdie stellt, ja, und Angst hat vor einer Hetzjagd oder so, wenn er denn mit seinem echten Namen sich präsentiert. Ich meine, also ich habe jetzt kein Interview im Kopf mit ihm, aber ich meine, dass er sich wahrscheinlich gedacht hat, okay, mein Beitrag ist politisch so brisant, dass ich halt Angst haben müsste um mein Leben, wie auch immer. Ja? Ich weiß nicht, ob das angebracht ist. Ich finde nicht.
Wir machen das ja jetzt 10 Jahre danach sozusagen, reden wir darüber. Das, was er damals nicht wissen konnte, was wir jetzt aber wissen, ist ja, dass es schon sinnvoll ist, sowas zu tun heutzutage. Anhand einiger Beispiele.
Pseudonym anzunehmen, meinst
du? Nein, also wenn das, was er gemacht hat, so stellt sich das für mich dar, ist das halt einfach ein wissenschaftlicher Beitrag, vor allem ein philologischer Beitrag zur Sprache des Korans.
Genau.
Das Interessante daran ist ja, dass es dann halt direkt zu einer Exegese führt. Und die Exegese des Korans ist halt sehr plural auf der ganzen Welt. Aber es gibt natürlich schon gewisse Lehrmeinungen.
Genau.
Und er hat ja, so kommt mir das vor, viel Lehrmeinungen wahrscheinlich durch seine Auslegungen stark widersprochen, beziehungsweise ganz andere Implikationen beigefügt, so dass er in einer gewissen, sagen wir mal, Mainstream-Lehrmeinung vielleicht als Heretiker dastehen könnte. Mhm. Und im Nachhinein finde ich das eigentlich, also er hat damit meiner Meinung nach eine gewisse Weitsicht bewiesen, dass er ein Pseudonym gewählt hat. Mhm. Denn andere Leute, die innerhalb der letzten, sagen wir mal seit 2000, also in den letzten 13 Jahren, sich irgendwie nur annähernd ketzerisch verhalten haben gegenüber bestimmten Themen, die sich aus dem Koran ableiten lassen, wie beispielsweise Islam, die haben mit Repressalien rechnen müssen, das teilweise auch in Kauf nehmen müssen, manchmal vielleicht auch nicht. Teilweise ist es auch katastrophal geendet, wenn man an Van Gogh denkt in Holland.
Genau.
Oder aber an gewisse Karikaturen aus Dänemark oder sonstige Karikaturen. Es gab ja auch noch welche aus Frankreich, ne? Wo es dann ganz großen Protest gab.
Oder du kannst auch nach Münster schauen, deine Alma Mater. Ja, also.
Ja, genau, das habe ich jetzt noch nicht herangeführt. Ich denke natürlich, wenn du das jetzt hier erzählst, die mir die ganze Zeit. Also was die Hörer vielleicht nicht wissen, also zunächst, ich habe in Münster studiert und in Mitte der Nullerjahre habe ich auch islamische Theologie studiert bei einem gewissen Professor Muhammad Kalisch, der mittlerweile seinen Vornamen abgelegt hat. Und jetzt heißt er Sven Kalisch. Mhm. Und er hat eine Professur in Münster. Damals war er, wenn ich mich sogar recht entsinne, der erste Professor für islamische Theologie an einer deutschen Universität. Und dann hat er irgendwann einen Aufsatz veröffentlicht, wo er eine gewisse Lehrmeinung anfechtet und auch die historische Existenz Mohammeds anzweifelt, also Mohammeds des Propheten. Und das führte auch dazu, dass er von überall sowohl Fan- als auch Hasspost gekriegt hat. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass ich irgendwann zu ihm zur Sprechstunde wollte und seinen Raum nicht mehr gefunden habe, weil der verlegt wurde und es wurde im Internet nicht mehr geschrieben, wo. Weil es wohl auch Drohungen gegen ihn gab. Mittlerweile ist er nun, hat er keine Professur für islamische Theologie mehr, die wurde umbenannt, die Professur. Und er ist jetzt innerhalb des Fachbereichs für Geschichte und Philologie aktiv und in keinem eigentlichen Institut mehr angesiedelt. Lange Rede, kurzer Sinn. Er hatte auch eben mit diesen Dingen zu kämpfen, dass er in seinen Ansichten einer Lehrmeinung widersprochen hat. Ja. Das, was diese Lehrmeinung ist, da bin ich mir gar nicht so ganz sicher, was das ist. Ich glaube auch, dass wenn man irgendwelche Drohbriefe bekommt, dann braucht man nicht glauben, dass das von einer Mehrheit ausgeht, sondern sicherlich von Leuten, die sehr stark fundamental geprägt sind, vielleicht auch gewissermaßen verblendet sind und sich auf keinen Dialog einlassen wollen. Aber insofern würde ich sagen, Christoph Luxemburg hat mit diesem Pseudonym zumindest Vorsichtsmaßnahmen getroffen, sodass wir jetzt nicht wissen, wer es ist. Als wir uns heute getroffen haben, ne, haben wir ja gesagt, woher kommt der eigentlich? Ich meine, dass er irgendwie aus dem Saarland kommt. Zumindest wurde es da irgendwie veröffentlicht. Aber das weiß auch niemand so ganz genau. Ich würde gerne noch ein bisschen Kritik an diesem gesamten Vorhaben von Luxemburg anbringen. Und zwar aus meiner religionswissenschaftlichen Perspektive. Und zwar glaube ich, dass es natürlich ein interessanter philologischer Beitrag ist, aber für uns nicht so gewinnbringend. Denn ich möchte gerne darauf schauen, was die Muslime oder was die Wissenschaftler heute mit dem Koran machen und wie sie ihn heute verstehen. Und wenn sie ihn verdammt nochmal, Entschuldigung, anders verstehen als Luxemburg oder anders verstehen als eine konsonantische Ur-Koran-Schrift, die syro-aramäisch sein mag, dahin oder daher, dann ist mir das nur recht, dass sie, ich will gucken, wie sie es heute verstehen. Und wenn die halt heute daraus Kopftuch ableiten, manche Leute, wenn sie das arabische Wort so verstehen und wenn das arabische Wort für, ich weiß ja nicht, welches das da war, wenn das heutzutage auch in den arabischsprachigen Ländern für etwas steht, was Kopftuch ist, dann ist es okay. Also ich möchte sozusagen das Gelebte beobachten und kennenlernen. Und da ist es da ist es natürlich sehr, sehr wichtig, dass ich weiß, dass man auch aus diesen Wörtern im Koran eventuell andere Dinge lesen kann. Mhm. Aber das interessiert mich dann erstmal nicht. Sondern ich müsste dann gucken, okay, was machen die Leute, die derzeit in irgendeiner Stadt leben und vielleicht irgendeinen Gelehrten haben, der ja. in Mekka studiert hat oder so. Was machen die daraus? Und bin da sozusagen ganz undogmatisch.
Ja.
Für mich gibt es dann eben kein richtig oder falsch in der Auslegung des Koran, sondern ich muss halt gucken, was die Leute da auslegen. Mhm. Und ob sie es richtig oder falsch auslegen, ist mir erstmal egal. Hm? Mhm. Deswegen halte ich eigentlich von diesem ganzen Bestreben nicht so viel. Mhm. Allerdings muss ich dazu sagen, dass ich eben auch mich nicht so gut damit auskenne.
Ja.
Ich kann mich noch erinnern, dass ich mal so ein paar feuilletonistische Artikel über im Nachgang über Luxemburg gelesen habe. Und letztendlich haben die vielleicht auch all das aus diesem ganzen Buch gemacht, was er vielleicht auch nicht intendiert hatte. Mhm. Denn im Feuilleton kam so rüber, ja, die eigentliche Bedeutung des Korans ist ja ganz anders. Mhm. Und wir wissen jetzt wirklich, wie es ist. Und er ist der Oberketzer.
Genau.
Und er hat allen Leuten vorgeführt, wie es eigentlich geht und so. Ja. So wie du es gesagt hast, Dimi, so war es offenbar auch einfach nicht. Er hat einfach genau und sehr exakte Beispiele, ja. akribisch hast du gesagt, akribische Beispiele geliefert. Ich meine, das ist eben ein gefundenes Fressen gewesen für das politische Feuilleton. Mhm. Also deswegen, ich halte davon nicht so viel, aber es ist ein guter sprachwissenschaftlicher Beitrag.
Ja.
Und dein Einwurf, du siehst das immer so schön rational, Stefan, dass man das sowieso bei allen Quellen und Schriften und allem machen muss, fand ich auch sehr wichtig. Also wir haben ja immer damit zu tun, dass wir mit alten Texten umgehen. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich mal Mittelhochdeutsch gelernt habe, da hast du auch diese komischen Vokal- und Konsonantenverschiebungen. Konsonanten bleiben gleich weitgehend und die Vokale verschieben sich. Das ist überall so, auch in der deutschen Sprache.
Ja.
Also da, wo es nicht so ist, das wäre vielleicht chinesische Sprachen oder so, weil die halt Hieroglyphen haben. Da ist es also was anderes bei der Schrift. Die brauchen keine diakritischen Zeichen. Mhm. Aber ja, ansonsten, ja, das ist so meine Meinung. Das ist ein guter Beitrag, dieses Luxemburg-Ding. Und ja, ich wünschte, ich wäre da schon ein bisschen aufgeweckter gewesen, als das Buch rauskam. Mhm. Da habe ich ja noch nicht mal studiert.
Ja, genau.
Sodass ich mich daran jetzt auch nicht mehr erinnern kann.
Mhm. Die Frage, die wir auch noch irgendwie stellen können, wäre ja, was bleibt denn jetzt 12, 13 Jahre später von dem Buch?
Richtig, ja.
Also hat Luxemburg nochmal nachgelegt?
Mhm. Meines Wissens nach nicht. Also höchstens in anderen Bänden oder Beiträgen hat er dann meinetwegen irgendwie seinen Senf dazugegeben. Oder kleinere Aufsätze, in denen er nochmal irgendwie genauer ins Detail geht einfach. Bei seiner Analyse, aber...
Vielleicht veröffentlicht der ja auch irgendwie des Öfteren...
mit einem anderen Namen. Vielleicht heißt der Tilman Nagel oder so. Okay, oder war es vielleicht mein Professor?
Ja, ja.
Insofern wäre es Herr Kalisch gewesen, hätte er das geschickt eingefädelt, denn ich kann mich noch daran erinnern, dass er mal bei einer Vorlesung gesagt hat, dass er nichts von Luxemburg halte. Hm. Was natürlich sehr trickreich wäre, wenn er das wirklich
wäre. Na klar.
Aber das würde ich ihm... vermute ich auch nicht, denn er hat tatsächlich nichts davon gehalten.
Mhm.
Ich glaube, seine Meinung war aber auch sozusagen das, was ich gerade gesagt habe. Es geht halt letztlich darum, was die Leute draus machen.
Mhm. Ja.
Und indem man, also man könnte Luxemburg ja als normative Kraft verstehen, die eine gewisse Auslegungshoheit zementieren möchte oder sowas.
Ja,
oder vielleicht eine Auslegungsvielheit aufzeigen möchte. Das ist halt die große Frage.
Das hoffe ich, denn alles andere wäre einfach schon damals vermessen und aussichtslos gewesen. Also, weil man sicherlich nicht irgendwie gängige Lehrmeinungen und auch über Jahrhunderte irgendwie verfestigte Lehrmeinungen einfach so ändern. Und wenn man sagt, hey Leute, wisst ihr, das ist halt falsch, was ihr macht.
Genau.
Ja, das ist
einfach,
ja. Das wäre dann ja tatsächlich religiöses Akteurhandeln.
Genau.
Genau, richtig, ne?
Ja, ja.
Absolut.
Das
absolut.
War wahrscheinlich nicht seine Absicht, aber, boah, ich wüsste jetzt gern, wer es ist, weißt du?
Ja, klar. Also wenn ihr das wisst, wenn ihr vielleicht sogar gerade, wenn Luxemburg gerade zuhört, bitte eine Mail, wir behandeln es auch vertraulich.
Wir machen keine Folge mehr darüber.
Ja, nee, der wird uns wahrscheinlich keine Mail schicken. Und mit unseren armseligen Versuchen, sein Werk zu, vorzustellen. Ja, soll er uns gerne schreiben.
Genau, oder auch wenn ihr vielleicht irgendwie Luxemburg weiter verfolgt habt oder auch sein Werk irgendwie quasi.
Kommentiert genau. Das bei uns auf der Webseite.
Genau. Oder sowas,
ne? Ja. Also ich kann ja schon mal gewissermaßen vorgreifen, die kommende Folge, die wir aufnehmen wollen, da beschäftige ich mich dann in meinem Thema natürlich auch mit einer Auslegung des Koran und einer gewissen Hermeneutik. Also der Koran und der Islam sollen nur Beispiel meines Themas sein. Aber da können wir auch nochmal darauf zu sprechen kommen, wie denn Texte verstanden werden und wie, ob man sich daran hält oder nicht und was ist da normativ und was ist vielleicht nur akzidentiell. Solche vielen Fremdwörter.
Aber das machen wir nächstes Mal, Markus.
Absolut.
Ja, genau. Absolut. Dann sollten wir auch vielleicht direkt weitermachen. Und dann bitte ich dich einfach noch mal ein bisschen was aus Göttingen zu berichten.
Ja, also vielen Dank, Dimi, noch mal. Fand ich ganz spannend, weil ich auch das Thema überhaupt nicht mehr auf dem Schirm hatte. Ja, also es ist ja nun schon ein Weilchen her. Wir nehmen ja auch nicht so oft Folgen auf. Aber ich war eben bei der DVRW-Tagung, die wir ja neulich auch schon mal angekündigt hatten. Noch mal für die neuen Zuhörer oder so, die das nicht mitgekriegt haben. Das ist die bundesweite Tagung, sagen wir mal Bundes, kann man dann sagen, ist mehr oder weniger auch eine internationale Tagung der Deutschen Vereinigung für Religionswissenschaft, dvrw.de. Da könnt ihr das auch angucken. Es soll auch irgendwann ein Tagungsband geben. Und diese Tagung, das ist eigentlich ein schlichtes Wort, bedeutet eben, dass die allermeisten Mitglieder der DVRW, aber auch viele andere Studierende, Mitarbeiter von den Instituten und Professorinnen und Professoren des Faches Religionswissenschaft, aber auch weiteren Fächern, die sich natürlich interessieren oder so. Ich habe auch einige Leute getroffen, die gar nicht so von Haus aus Religionswissenschaftler sind, sondern vielleicht Theologen oder Orientalisten oder irgendwie sowas. Die sind zu dieser Tagung erschienen, die war in Göttingen. Und diese Tagung sah so aus, dass es neben einem organisatorischen Rahmenprogramm, wie beispielsweise einer Eröffnungsfeier und einer Mitgliederversammlung der DVRW und zusätzlich noch einer Preisverleihung für die beste Dissertation innerhalb der letzten 2 Jahre, das folgte Vorschlägen aus der Professorinnenschaft, gab es hauptsächlich sogenannte Panels. Das sind innerhalb eines Zeitraums von 90 Minuten mehrere Vorträge, die zu einem Thema zusammengefasst wurden. Davon gab es ganz viele. Zusätzlich gab es in diesen 4 Tagen der Tagung auch noch 2 sogenannte Keynotes, also öffentliche Vorträge, die eben nicht parallel stattfanden, sondern nur ein einzelner Vortrag zu einem Zeitpunkt war, wo alle Teilnehmer der Tagung und vielleicht auch noch Interessierte aus Göttingen hingehen konnten. Diese beiden Keynotes waren in einem allgemeineren Thema gehalten, würde ich mal so sagen. Der erste Vortrag, der direkt zu der Eröffnung stattfand, war von Michael Pye, den habe ich ja auch schon mal genannt im Podcast, ein emeritierter Professor. Er stammt aus England, aber ist schon seit ganz langer Zeit in Deutschland, vor allem an der Uni Marburg gewesen. Und zusätzlich, hoffentlich erzähle ich jetzt keinen Quatsch, aber ich glaube, er war an der Otani-Universität in Kyoto. Also zumindest weiß ich auch, dass er eine Wohnung hat in Kyoto und sich dort oft aufhält. Er ist also ausgewiesener Spezialist für japanische Religionen. Den Vortrag habe ich auch gehört. Einen Tag später gab es dann noch eine Keynote von Professorin Anne Koch, die in München eine Professur hat. Da ging es um, sagen wir mal, Religionsästhetik, Körperwissen, so ein ganz abstraktes Thema, ziemlich schwierig. Und ich habe eben verschiedene Panels besucht. Bei diesen Panels ist zu sagen, das hat Professor Bochinger, der Vorsitzender der DVRW ist, auch immer wieder betont, dass sie nach dem Prinzip Bottom-up ins Leben gerufen wurden. Das heißt, als die Tagung angekündigt wurde, durften alle, die einen Vortrag halten wollen, ihr Thema hinschicken. Und dann hat eine Redaktion, hauptsächlich war das wahrscheinlich Arvid Deppe aus Göttingen, der das ganze Ding organisiert hat. Die haben dann die ganzen einzelnen Themen genommen und zu Themenblöcken diesen Panels zusammengefasst. Daraus resultiert einerseits eine enorme Vielfalt und auch kein enges Korsett für die Themen, weil man einfach das, woran man gerade arbeitet, kann man also einen schicken und dann eben einen Vortrag halten. Mhm. Die meisten hatten auch eher so eine Art Arbeitsbegriff, haben gesagt, ja, ich bin jetzt gerade dabei, ich bin jetzt ein Jahr an meiner Dissertation, jetzt möchte ich mal kurz vorstellen, worüber ich hier eigentlich schreibe oder sowas. Also gar keine fertigen, steifen Themen und so. Das führte aber auch dazu, dass man manchmal in einigen Panels saß und ein doch irgendwie breiteres Spektrum, als man erwartet hatte, dieser Vorträge anhören musste dann. Man kann ja auch schlecht rausgehen, vor allem wenn man in der Mitte sitzt in den Hörsälen. Und dann kommen eben, also ich habe mir die jetzt hier aufgeschrieben, die Panels, zu denen ich gegangen bin, dann kann man sich mal vorstellen, wie das überhaupt benannt werden musste anhand der Vorträge. Und zwar das erste Panel, bei dem ich war, hieß Religiöses Emplacement und translokale Strukturen, Doppelpunkt, relationale Ansätze in der Religionsgeschichte. Also Relationalität in der Religionsgeschichte. Da konnte man dann Vorträge finden zu, sagen wir mal, zentralasiatischen religiösen Traditionen und dann wiederum auch systematischeren Ansätzen von Sprechern bei diesem Panel. Das heißt, irgendwie wurde versucht, diese ganzen Vorträge irgendwie in das Ding reinzubetten. Aber so ein langer Titel ist schon sowieso total sperrig. Und so blieb mir letztlich immer nur die Möglichkeit, entweder nach dem Titel zu entscheiden oder aber dann auch die Abstracts der Vorträge durchzulesen, um zu gucken, ob das wirklich was für mich ist. Da muss man immer entscheiden, okay, wenn es 3 oder 4 Vorträge in diesem einen Panel gibt, interessiert mich vielleicht nur einer oder zwei oder so. Mir fiel das also ziemlich schwer, mich da zu entscheiden, weil es teilweise auch eben parallel sehr interessante Veranstaltungen gab. Mhm. Ja, ich war letztendlich 1, 2, 3, 4, 5, 6 Panels habe ich, glaube ich, besucht. Dabei hat sich ein ganz gutes Spektrum abgebildet für mich. Ich bin natürlich nur zu den Sachen gegangen, die mich auch wirklich interessiert haben. Und ja, man konnte sehen, woran die Leute arbeiten. Die Vortragenden waren sehr bunt gemischt, was sowohl ihre fachliche Ausrichtung angeht, als auch ihr persönliches Alter. Also teilweise waren da eben altgediente Professorinnen und Professoren, teilweise schon emeritiert. Und teilweise fand ich ganz mutig, haben auch noch im Master befindliche Studierende einfach ihre Masterarbeit vorgestellt oder woran sie gerade arbeiten. Und dementsprechend, das würde ich mal vorsichtig formulieren, hat sich auch anhand des Alters immer ein gewisses Thema abgebildet. Also die jüngeren Religionswissenschaftler haben mit moderneren wissenschaftlichen Themen hantiert, beispielsweise mit postkolonialen Studien oder aber, was sich ja anscheinend jetzt immer mehr abzeichnet, mit diesen ganzen Raumwissenschaften, zu denen ich mich ja auch schon beschäftigt habe und wofür ich mich sehr interessiere. Und wiederum ältere Leute haben größere systematische Versuche in den Vorträgen gemacht. Lustigerweise, da bin ich natürlich hingegangen und konnte mir das nicht entgehen lassen, gab es ein Panel, welches sich über 2 Blöcke hinzog zum Thema das Heilige als Problem der Religionswissenschaft. Ui. Da waren hauptsächlich Frankfurter Wissenschaftler anzutreffen, weil Frankfurt sozusagen nach wie vor der Begriff war engagierte Religionswissenschaft. So wurde es mir gesagt von einem Frankfurter, Lukas war es, glaube ich. Herzliche Grüße an Lukas. Engagierte Religionswissenschaft. Denn man kommt ja nicht um das Heilige herum. Und wie definiert man das überhaupt? Und dann wurde da lange über die Definition des Heiligen gesprochen. Teilweise aus sehr, sehr dogmatisch-theologischer Perspektive. Teilweise auch aus phänomenologischer Perspektive. Mhm. Und Perry Schmidt-Leukel hat auch einen Vortrag gehalten aus seiner Perspektive, die ja eine pluralistische Religionsperspektive ist. ja, lest einfach die Bücher von Professor Schmidt-Leukel, dann wisst ihr, was ich meine. Und zusätzlich wurde auch noch Manfred Hutter mit reingepresst in ein Panel von diesem Heiligen, wo er aber ganz anders, nämlich einfach begrifflich auf den Begriff des Heiligen in den, sagen wir mal, altorientalischen Sprachen eingegangen ist und hat halt verglichen, wie in der Osttürkei und im Zweistromland gewisse Begriffe existierten, die man heute vielleicht als heilig übersetzen könnte, sodass es letztlich gar nicht um die Bedeutung von heilig ging, sondern eigentlich nur um die sprachliche Herleitung des Begriffs. War natürlich auch sehr nützlich. Das meinte ich damit, wenn halt bunt zusammengewürfelt wurde und das hieß dann alles heilig. Ja, ein kleines Highlight ganz am Ende dieser Tagung war dann die Vorführung eines Films, eines Kommilitonen aus Heidelberg namens Tim Graf. Der wollte eigentlich in Japan seine Magisterarbeit schreiben zum Thema Zen-Buddhismus und dann passierte diese sogenannte Dreifachkatastrophe. Er war gerade in Tokio und dann hat er sich glücklicherweise und auch weil er die Mittel hatte dazu entschieden, einen Film aufzunehmen und den dann so gefilmt, dass man beobachten kann, wie sich die buddhistischen Priester um die Leute kümmern, die Opfer des Erdbebens geworden sind. Das heißt, Leute, die ihr Haus verloren haben, durften im Tempel wohnen für längere Zeit. Und er hat auch mit vielen Priestern gesprochen und hat untersucht, mittels eines Films, also ein ethnografischer Film eigentlich, wie buddhistische Priester in der Region um Fukushima auf dieses Erdbeben reagiert haben und auch auf diese Katastrophe reagiert haben. Ganz toller Film. Man kann den bei Vimeo, ich werde das auch noch verlinken auf der Webseite, man kann ihn bei Vimeo ausleihen oder kaufen. Also der kann man nur digital ausleihen oder kaufen. Aber ist sehr lohnenswert, den anzusehen. Ja, toller Film und da war ich natürlich auch so ein bisschen neidisch, dass er einfach die Möglichkeit hatte, sowas Tolles zu machen. Also Glückwunsch an ihn und wirklich tolle Magisterarbeit gewesen. Also so, ich weiß selbst nicht, wie man Filme macht, aber ich weiß ja nicht mal richtig, wie man Podcasts macht.
wollte ich gar nicht sagen. Aber.
Ja, genau. Aber ein super Film geworden. Ja, als abschließend meine Einschätzung dieser Tagung, das war die erste DVRW-Tagung, bei der ich selbst war. Die letzten waren mir immer zu weit weg oder ich hatte irgendwie nicht die Zeit dazu. Deswegen als Empfehlung für euch Zuhörer, geht da mal hin. Es gibt sozusagen sehr viel Socializing. Ich habe doch viel mehr bekannte Gesichter getroffen, als ich vermutet hätte. Zum Teil von den ganzen Symposien, zum Teil auch von meiner alten Uni. Natürlich auch Leute aus Bremen hier vom Institut, die ich getroffen habe, die dann da waren. Alles, was sozusagen Rang und Namen hat, ist da. Und auch eine gute Einsicht war für mich, dass da auch nur mit Wasser gekocht wird. Also die Vorträge waren zum Teil enorm schlecht. Wow. Vor allem methodisch und sozusagen nicht der Inhalt, sondern der Vortrag selbst war einfach sehr schlecht, muss ich leider sagen.
Schade.
Ich habe das auch mit Kommilitonen diskutiert, da ein Generationsproblem ausmachen zu können, und zwar ältere Semester, sagen wir mal jenseits der 45 Jahre, lesen gern ab. Wahrscheinlich lesen sie auch ihre alten Aufsätze vor, die sie vor letztes Jahr geschrieben haben. Das ist ja auch in Ordnung. Aber jüngere Semester, die zum Teil auch schon eine Habilitation hinter sich haben und sowas, die schaffen es eben, einen Vortrag zu halten, der wirklich nur 20 Minuten dauert und nicht 35 Minuten wegen Überziehung.
So wie diese Folge, oder?
Und die das anschaulich und schnell machen, die ein paar Fotos dazu zeigen und fertig ist das Ganze. Deswegen meine Ermutigung auch an alle, man kann da ruhig mal einen Vortrag halten. Die Vorträge sind nicht alle so unglaublich hoch in ihrem Standard, als dass man da nicht mithalten könnte. Und auch das Klima bei der ganzen Tagung ist sehr, sehr positiv. Alle Leute nehmen interessiert die Themen auf, geben Anmerkungen und Hilfestellungen und zerfetzen keinen Vortrag oder sowas, was man vielleicht sonst so denken könnte als Studierender. Ja. Die nächste DVRW-Tagung findet parallel zu der von uns schon erwähnten IAHR-Tagung in Erfurt statt, die in 2 Jahren ist. Die haben sich bei der Mitgliederversammlung der DVRW darauf geeinigt, dass man ja nicht extra noch eine DVRW-Tagung machen muss, sondern dann genau ebenfalls wie Göttingen auch in der Mitte Deutschlands in Erfurt wird dann parallel zur internationalen Tagung der Religionswissenschaft beziehungsweise der Religionsgeschichte wird dann auch die DVRW-Tagung stattfinden. Was dazu passiert, ist aber natürlich noch nicht klar und wird sich wahrscheinlich erst im nächsten Jahr herauskristallisieren.
Klingt spannend.
Ich habe nochmal eine Nachfrage. Ich war auch schon mal auf einer DVRW-Tagung und habe da Folgendes bemerkt, das mich ganz, ganz stark wunderte. Und ich möchte wissen, ob das jetzt auch in Göttingen so war, Markus. Und zwar kennt man das bestimmt aus Seminaren, dass wenn jemand irgendwie ein Referat hält oder so, dass man dann, dass dann die Freunde von dem oder besonders irgendwie dem zugeteilten Kommilitonen offensichtlich schon vorher abgeklärte Fragen stellen, wenn es halt irgendwie dazu kommt, dass es einfach keine Nachfragen gibt, einfach so eine Stille herrscht und so weiter. Das hat man bestimmt schon mal erlebt in Seminaren, dass es halt so aufgesetzt wirkt. Und bei der DVRW-Tagung damals habe ich auch gemerkt, dass in den Panels, in denen Jungwissenschaftler irgendwie ihre Doktorarbeiten oder irgendwie Projekte, die halt irgendwie ja gerade erst im Beginn waren, irgendwie vorstellten, dass da immer einer auch aus dem Institut saß, ja, oftmals dann auch so jemand wie der Doktorvater oder zumindest irgendwie in einen, ja, ein bisschen höher gestellt, und dass die dann auch quasi dann da nochmal nachfragten. Also das waren offensichtliche, offensichtliche, ich weiß nicht, wie man das nennen soll.
Keine Verständnisfragen.
Nee, genau, das, also selbst wenn das nicht vorab erklärt war, war es halt so, um halt die Diskussion überhaupt in Gang zu bringen.
Genau.
Das finde ich einfach schwierig.
Fällt mir gerade so ein Cartoon von PhD Comics dazu ein, ob man seine Frage im Seminar stellen sollte oder nicht. Und das konnte in diesem Fall abgefedert werden. Ich weiß nicht, wie es damals war, als dass jedes Panel von einem Veranstalter sozusagen nur des Panels betreut wurde.
Ja.
Dieser Veranstalter oder Betreuer dieses Panels hat zum Teil auch selbst einen Vortrag gehalten, zum Teil aber auch nicht. Das heißt, vorne auf, also am Pult oder um das Pult herum des Vorlesungssaals saßen halt eben vier Leute, drei haben einen Vortrag gemacht und einer macht die Moderation.
Ja, okay.
Und dieser Moderator konnte eben dann auch immer die Fragen stellen. Das ist ja immer so, dass irgendwie dann der Organisator der Veranstaltung, der stellt dann noch so eine Erbarmungsfrage am Ende, wenn alle schon total in den Seilen hängen und sowieso nichts mehr raffen. Das war in diesem Fall dann so. Also es war mindestens von dem Moderator wurde dann immer noch eine Nachfrage gestellt, so eine Erbarmungsfrage vielleicht auch manchmal. Und natürlich sind zu allen Panels auch immer die ganzen Homies hingegangen.
Ja, ja, klar.
Das heißt, bei den Panels mit dem Thema Heiligkeit waren natürlich viele Frankfurter anwesend. Und da waren natürlich die Leute nicht anwesend, die sich normalerweise bei Yggdrasil mit den Leuten streiten. Was ich auch ein bisschen komisch fand.
Es ist schade, ja.
Ja, schon schade, aber es hätte sonst wahrscheinlich auch wieder zu viel Streit gegeben.
Ja.
Ansonsten, mir fallen auch Vorträge ein, wo einfach keine Frage gestellt wurde.
Und legitim.
Genau, also, und grundsätzlich war es auch eben so, dass die meisten Moderatoren, also beziehungsweise diese Betreuer der Panels, haben sich immer dafür ausgesprochen, dass erst alle Fragen am Ende zu den Vorträgen gestellt werden. Das heißt, man musste sozusagen vom ersten Vortrag dann nochmal hervorholen, was wollte ich fragen. Das heißt, der letzte Vortrag wurde eigentlich immer nur befragt.
Ja, klar.
Und die erste und zweite oder sowas kam dann eben nicht so zum Zuge, weil die Leute schon wieder vergessen hatten, was los war.
Ja.
Eine wirklich umfangreiche Diskussion habe ich nie erlebt. Aber das war dann ja auch sozusagen diese Besonderheit, dass man dann eben abends noch irgendwie zusammensaß beim Bierchen und dann konnte man das alles nochmal ausführen. Ja.
Gut. Dann schnell abbrechen.
Ja, schnell abbrechen. Und ja, schaltet wieder ein bei der nächsten Folge. Ja?
Absolut.
Klicken, liken, runterladen, abonnieren, weitersagen.
Kommentieren.
Genau.
Genau, kommentieren. Rückmeldung ist sowieso viel besser als liken.
Finden wir voll super. Und flattern finden wir auch super.
Genau. Das schmeichelt uns.
Genau. Nächste Folge dann zu Fundamentalismus und antike Herrscherverehrung, würde ich sagen. Einfach um auch mal. Würde ich sagen, ja, das Krieg bis dahin vorbereitet, um auch mal wieder das ganze Spektrum abzudecken.
Klingt spannend.
Okay. Ja?
Gut.
Dann bis nächsten Mal.
Auf Wiederhören.
Ja, bis zum nächsten
Mal. Tschüss.